Guten Morgen. Es ist schön, so einen besonderen Gottesdienst zu haben. Ich liebe das immer, wenn solche besonderen Gottesdienste sind. Ich glaube, ihr auch. Und es ist auch schön, die Bude mal wieder richtig voll zu sehen. Das genieße ich auch und es ist natürlich auch immer für einen Prediger schön. Wir haben heute gerade eben Eltern hier vorne gesehen. Mit ihren Kindern, mit ihren kleinen Kindern, die bereit sind oder deren Anliegen es ist, ihr Kind in die Obhut Gottes zu geben, ja, unter den Segen Gottes zu stellen. Das ist ja letztendlich eine Kindersegnung. Eltern, die das ganz bewusst tun möchten. Das heißt, diese Eltern vertrauen ihr Kind Gott an, in der Überzeugung und in dem Wunsch, dass dieses Kind von Gott geführt wird, dass dieses Kind von Gott gesegnet wird. Oder man könnte auch sagen, dass dieses Kind Gottes Stimme hören wird, Gottes Führung erfahren wird, ja, Gottes Stimme erkennen wird in seinem oder ihrem Leben. Und das ist ein ganz besonderer Gottesdienst, das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Zeugnis, das ist auch ein Bekenntnis vor euch allen, die ihr heute da seid, dass diese Eltern sich das für ihr Kind wünschen. Und wir haben kleine Kinder heute hier vorne gesehen. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass es nie zu früh ist, Gottes Stimme zu hören oder Gottes Stimme zu erkennen. Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich hat das ganz verschiedene Dimensionen und das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen passieren und natürlich kann ein kleines Kind noch nicht so viel reflektieren oder verstehen wie jemand, der ein bisschen älter ist, aber es ist nie zu früh, Gottes Stimme zu hören. Deshalb haben wir heute Morgen diese Eltern hier vorne gesehen, die ihr Kind Gott anvertrauen möchten, damit das Kind Gottes Stimme kennenlernt. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber nachdenken. Ich habe eine Bibelstelle rausgesucht, durch die wir, denke ich, viel lernen können über Kinder, kleine Kinder, über Eltern und generell über Erwachsene, die eine Beziehung oder eine Verantwortung in irgendeiner Weise zu einem Kind haben, weil nicht alle von euch sind Eltern. Heute hier. Ich bin selber noch kein Papa und nicht alle von euch fühlen sich angesprochen, wenn ich euch als Eltern anspreche, aber ich denke, jeder von uns weiß, wie es ist, eine Beziehung zu einem kleinen Kind zu haben in irgendeiner Weise, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis, ein Kind, für das du vielleicht auch verantwortlich bist, ein Kind, das du auch mitprägst. Und wir wollen heute in das erste Samuel-Buch reinschauen, vor allem in das Kapitel 3, weil ich finde, in dem Kapitel 3 haben wir so viele tolle Aspekte drin, was es heißt, eine Bereitschaft zu haben dazu, Gottes Stimme zu hören oder jemandem dabei vielleicht auch zu helfen. Und in 1. Samuel Kapitel 3, das Schöne ist, wir können das ganze Kapitel heute Morgen zusammen lesen, das werden wir auch tun. Und wir haben nicht ganz in Kapitel 3, deswegen nehmen wir noch ein paar andere Stellen aus dem Samuel-Buch dazu. Aber wir haben hier alle drei Personen sozusagen abgedeckt. Kleines Kind, Erwachsene generell und Eltern. Eine Mama, auf die wir heute schauen wollen. Und ich will euch ein bisschen damit reinnehmen und ihr seht schon hier drei Punkte. Wir werden jetzt gleich ja zusammen den Text lesen. Und ihr seht schon hier drei Punkte. Das sind diese drei Personen, die wir hier so ein bisschen beispielhaft für uns alle aus diesem Bibeltext betrachten möchten. Ihr könnt gerne mitlesen, dazu ermutige ich euch auch. Wer eine Bibel hat, darf die mal aufschlagen. Wir fangen aber mit Kapitel 1 an im 1. Samuel-Buch. Also 1. Samuel Kapitel 1 könnt ihr schon mal aufschlagen oder zückt eure Handys. Bei so einem längeren Text ist es immer ganz gut, wenn man selber mitliest, glaube ich. Und ich lese auch hier aus Kapitel 1 einen etwas längeren Abschnitt. 1. Samuel, Kapitel 1, die Verse 9 bis 22 möchte ich gerne mal mit euch lesen. Oh, Moment. Ich bin hier in Ruth gelandet, etwas zu weit zurückgeblättert. So, 1. Samuel Kapitel 1, Verse 9 bis 22. Es geht hier um eine Frau namens Hannah. Ich denke, viele von euch kennen die Geschichte aus dem 1. Samuel Buch. Und diese Hannah, eine Ehefrau von einem Mann namens Elkanah, die konnte keine Kinder bekommen, wurde viel deswegen gehänselt von einer anderen Frau von Elkanah, die Kinder bekommen hat. Sie musste sich das immer wieder anhören, hat immer wieder darunter gelitten, dass sie keine Kinder bekommen kann, weil sie unfruchtbar war, und hat immer wieder diesen Wunsch verspürt, doch ein Kind selber auf die Welt zu bringen. Und da lesen wir jetzt aus dem Kapitel 1 ab Vers 9, das ist hier diese Situation, und ab Vers 9 heißt es, da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk aber habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Okay, das war ein langer Abschnitt jetzt, aber ich denke, die Geschichte ist recht leicht zu verstehen. Hannah betet zu Gott, dass sie doch ein Kind bekommen möge, dass Gott ihr ein Kind schenkt. Und wenn er das tut, so will sie dieses Geschenk auch Gott zur Verfügung stellen. Sie möchte dieses Kind ganz Gott geben, wenn er ihr diesen Wunsch doch nur erfüllt, dass sie ein Kind bekommen könnte. Und Eli, der Priester, bekommt das mit und sagt ihr das zu, sagt: Du hast gebetet, geh in Frieden, Gott hat dein Gebet gehört. Und sie bekommt einen Sohn und sie erfüllt hier ihr Versprechen, indem sie den Sohn, sobald er entwöhnt ist, sobald sie ihn nicht mehr stillen muss, zu dem Priester Eli bringt und ihr Versprechen auch einlöst. Also hier geht es um die Mutter, Hannah, um eine Mutter, die gerade Mutter geworden ist, die ein lang herbeigesehntes Kind endlich zur Welt bringen durfte. Und wir wollen mal Hannas Bereitschaft betrachten. Heute soll es um Bereitschaft gehen. Ja, also darum, dass es nie zu früh ist, Gottes Stimme zu hören, aber die Bereitschaft, die es braucht, von allen Beteiligten in dieser Geschichte. Ja, also von der Mutter, von dem kleinen Kind, von jemandem, der dieses kleine Kind prägt. Also Hannas Bereitschaft, Elis Bereitschaft, das ist der Priester, und Samuel, das ist ja hier der kleine Junge, der auf die Welt gekommen ist, seine Bereitschaft vielleicht auch dazu. Da schauen wir heute mal rein. Ich habe bei jeder Person versucht, so ein paar Punkte rauszugreifen, was mir auffällt oder was ich bezeichnend finde für diese Person in dieser Situation, was die Bereitschaft angeht. Bei Hannah sehe ich, dass sie Gottes Geschenk erkennt und als Reaktion Gott dafür dankt. Und das finde ich schon mal einen allerersten super wichtigen Schritt, wenn man ein Kind auf die Welt bringt, oder? Und ich bin mir sicher, unsere Eltern hier, die wir heute vorne gesehen haben, und auch alle Eltern, die in dem Saal sitzen hier, sind mit Sicherheit super dankbar gewesen für das Kind, was sie auf die Welt bringen durften. Und bei Hannah hier merkt man das, wie dankbar sie ist für dieses lang ersehnte Geschenk. Und auch alle Eltern, denke ich, ihr Eltern, die ihr heute hier vorne wart, ich bin mir sicher, ihr habt Gott gedankt dafür, als ihr Eltern geworden seid. Manche schon zum wiederholten Mal. Und ich denke, für jedes Kind habt ihr Gott gedankt, dass ihr Eltern geworden seid und tut das wahrscheinlich immer noch, vielleicht jeden Tag. Und dankt Gott dafür für dieses Geschenk und nehmt auch wahr, dass es ein Geschenk ist, was ganz von Gott gegeben ist. Ja, Viktor hat vorhin gesagt, wir sehen jetzt gleich ein paar kleine Wunder hier vorne. Ja, jedes Kind ist ein kleines Wunder, was von Gott geschenkt ist. Und wir sollten das auch als Geschenk Gottes wahrnehmen. Und damit fängt ja alles an. Wenn wir ein Kind in Gottes Segen stellen möchten, was wir hier heute getan haben, dann fängt es damit an, dass wir dieses Kind überhaupt erstmal als Gottes Geschenk betrachten, als Gottes Geschenk anerkennen. Und Gott auch den Dank dafür zukommen lassen. Und nehmt euch mal zu Hause ein bisschen Zeit und lest mal weiter. Wir können ja leider nicht durch das ganze 1. Samuel-Buch hier lesen. Aber wenn ihr weiterlest, der Großteil des Kapitels 2 ist einfach nur ein Dankgesang, ein Dankeslied von Hannah, ein Lobgesang auf den Gott, der ihr diesen Wunsch erfüllt hat, der dieses kleine Wunder ihr geschenkt hat. Und es ist nicht nur ein kleines Wunder, es ist ein extrem großes Wunder. Ne? Vor allem, wenn man auch noch bedenkt, dass Hannah ja eigentlich unfruchtbar war und dass Gott ihr dieses Wunder trotzdem gegeben hat. Und sie reagiert mit einem Lobgesang auf den Herrn darauf. Und das, finde ich, zeigt einen großen Teil der Bereitschaft. Weil wenn wir das gar nicht erkennen, dass das Geschenk von Gott kommt und wenn wir gar nicht erkennen, dass Gott dafür der Dank gebührt, wie sollen wir dann eine Bereitschaft haben, dieses Kind dazu zu erziehen oder zu ermutigen oder dahingehend zu prägen, dass es irgendwann Gottes Stimme hören kann? Ja, geht ihr da mit mir mit, ihr lieben Eltern? Das von Gott Gegebene stellt Hannah hier wieder Gott zur Verfügung. Ja? Also mit anderen Worten gesagt, Gott, du hast gegeben und es ist deins. Ohne dich gäbe es dieses kleine Kind nicht. Ohne dich wäre ich kein Papa, keine Mama geworden, kein Bruder oder Schwester geworden oder was auch immer du für eine Beziehung vielleicht zu einem kleinen Kind hast. Ohne Gott hätte es das nicht gegeben. Es gehört Gott. Gott hat es gegeben und Hannah sagt ganz bewusst, Gott, es ist deins, ich gebe es dir, ich stelle es dir zur Verfügung. Hannah wird immer die Mutter von Samuel bleiben, aber Hannah sagt, ich will es dir unterstellen, Gott, ich gebe dir dieses Kind zurück. Und genau das ist heute Morgen hier auch passiert. Diese Eltern, die heute Morgen hier standen, haben sich ganz bewusst dazu entschieden, dieses Kind in Gottes Obhut zu geben. Ja, das heißt nicht, dass wir unsere Kinder weggeben. Das heißt, dass wir unsere Kinder unter den Segen des Allmächtigen stellen, der dieses Kind gemacht hat und der dieses Kind noch mehr liebt als diese Eltern, die heute Morgen hier vorne standen. Der dieses Kind noch mehr liebt und deshalb genau weiß, was das Beste für dieses Kind ist. Und das haben wir heute Morgen ganz bewusst getan. Diese Kinder unter diesen großen Segen gestellt. Ganz bewusst das von Gott gegebene ihm zur Verfügung gestellt. Das lernen wir hier auch von Hannah. Und in ihrem Fall hieß es ja sogar, dass sie ihr Kind weggibt. Also sie wird immer die Mutter bleiben und sie wird immer eine Beziehung zu diesem Kind haben und sie wird immer eine Liebe für dieses Kind haben. Aber sie gibt das Kind in die Obhut Gottes. Und in ihrem Fall, in ihrer speziellen Geschichte heißt das, sie gibt das Kind auch in die Obhut eines Priesters, der das Kind zum Großteil großziehen wird, prägen wird. Das Kind wird mit diesem Priester Eli heranwachsen. Mit Gott natürlich, ja, aber sie wird nicht diejenige sein, die das Kind in erster Linie erzieht. Das muss enorm schwer sein für eine Mutter, aber sie macht das, weil sie weiß, Gott hat mir das gegeben, Gott meint es gut mit mir, Gott meint es gut mit diesem Kind und Gott hat ganz großartige Pläne für dieses Kind. Und in Hannas spezieller Geschichte heißt es, das Kind wirklich in die Obhut eines anderen zu geben. Aber Hannah weiß, dass sie es Gott zur Verfügung stellt. Und so wie es scheint, tut sie das ohne zu zögern. Sie löst ihr Versprechen ein, sie hat es nicht vergessen und sie überlegt es sich auch nicht anders. Und da sind wir beim dritten Punkt. Hannah bringt hier ein großes Opfer. Und Opfer heißt hier, sie verzichtet auf etwas. Sie verzichtet darauf, jeden einzelnen Tag mit ihrem noch sehr kleinen Kind, was sie sicherlich unendlich geliebt hat und immer noch, also für die ganze Zeit geliebt hat, sie verzichtet darauf, jeden einzelnen Tag mit diesem Kind zu verbringen. Sie verzichtet darauf, für einen ganz langen Lebensabschnitt die erste Ansprechperson von diesem Kind zu sein. Sie verzichtet da auf einen Großteil des Heranwachsens, also das mitzuerleben, wie das Kind heranwächst. Und das ist die Konsequenz ihres Versprechens. Und mit Konsequenz meine ich nichts Negatives. Konsequenz verstehen wir oft negativ. Ne? Wir denken oft, oh, das ist jetzt die Strafe für irgendwas. Das ist jetzt die Konsequenz für mein Tun, für das blöde Versprechen, was ich da damals in meinem Leichtsinn abgegeben habe. Aber das meine ich hier nicht negativ. Konsequenz bedeutet dir nur die Folge. Und in dem Fall ist es eine gute Folge, weil Gott hat Großartiges mit diesem Kind vor. Und Gott wird diesen Samuel ganz reich segnen. Aber nur aufgrund dieses Versprechens ist das so passiert. Hat Hannah dieses Kind zu Eli gebracht, zu dem Priester gebracht, hat es Gott anvertraut. Und Hannah bleibt dabei, ne? Hannah bleibt bei ihrem Versprechen. Wir können da ganz Großartiges von ihr lernen, denke ich. Und wir können auch lernen, also trotz der schwierigen Situation, in der Hannah ist, das hat ihr bestimmt auch wehgetan, das Kind abzugeben, können wir lernen, wie treu sie Gott geblieben ist und dass sie wusste, was das Beste für ihr Kind auch ist in dieser Situation. Jetzt wollen wir aber in Samuel 3 reinschauen. Und weil wir ja auch nicht unendlich viel Zeit haben heute Morgen, lesen wir das jetzt als erstes mal zusammen und wollen dann ein bisschen auf den Priester schauen, auf Eli und auf Samuel schauen. Denn um die beiden geht es hauptsächlich in Kapitel 3. Ich möchte gerne erstmal die Verse 1 bis 10 mit euch lesen und später komme ich nochmal auf weitere Stellen zu sprechen. Lesen wir erstmal Verse 1 bis 10. Hier passiert nämlich was ganz Entscheidendes und ich liebe diese Stelle aus dem Kapitel. Also 1. Samuel 3, Verse 1 bis 10. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also in diesem Ort, wo die waren. Ne? Zu dieser Zeit gab es ganz wenig Anleitung irgendwie von Gott. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Das ist eine großartige Geschichte. Und die Samuel-Bücher sind auch so ziemlich meine Lieblingsbücher aus dem Alten Testament. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, weil in den Samuel-Büchern ganz viele tolle Geschichten stehen. Und man gerade hier ganz viele tolle Sachen liest, was Menschen mit Gott erleben, die Gott treu sind, die sich ganz Gott unterstellen. Und Samuel ist hier, er kann noch nicht so besonders alt gewesen sein, denke ich. Er war immer noch ein kleines Kind. Und was wir hier ja lesen, ist, dass Gott wirklich mit Samuel spricht, aber Samuel kennt ja seine Stimme noch nicht. Und wir haben hier gerade diese Geschichte gehört für die Kinder, die Schafe, die Stimme ihres Hirten hören. Und sie wissen sofort, wer da ruft. Sie hören nicht nur ihren Namen, sondern sie wissen sofort, wer da ruft, weil sie die Stimme erkennen. Aber Samuel kannte diese Stimme noch nicht. Samuel hatte noch keine Offenbarung von Gott erhalten. Samuel kannte Gottes Wort nicht. Er hatte keine Ahnung, wer ihn da ruft. Und er hat gedacht, naja, wenn jemand meinen Namen ruft, wird das wohl Eli sein. Es ist ja sonst keiner da. Was lernen wir denn über Elis Bereitschaft hier? Ich meine, Eli ist schon irgendwie in einer witzigen Situation, finde ich. Der hat es nicht leicht gehabt, der arme Kerl. Aber er hat hier ein Kind anvertraut, nachdem er eigentlich nicht gefragt hat. Und es scheint auch so, als sei er nicht groß von Hannah gefragt worden. Wir lesen natürlich nicht jedes Detail hier in der Bibel, aber es scheint so, als sei er nicht groß gefragt worden. Stell dir das mal vor, Eli hat auch eigene Söhne schon gehabt. Eli hat eigene Kinder. Eli war auch nicht mehr der Jüngste. Und stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und betet für etwas. Du meinst es gut mit der Person und sagst dieser Person, Gott hat dein Gebet gehört. Geh in Frieden nach Hause. Gott wird dich erhören. Und ein paar Monate später kommt die Person und sagt, hier, guck mal, du hast gesagt, Gott wird mich erhören. Hier, bitteschön, da hast du ihn, tschüss. Es wird bestimmt nicht so gewesen sein, aber Eli war trotzdem in dieser Situation. Also er kriegt ein paar Monate später dieses Kind gebracht und jetzt ist er für dieses Kind verantwortlich, zack. Und das ist schon, also es ist schon eine besondere Situation. Das wird von euch sicherlich niemandem passieren und das wäre auch nicht so einfach möglich in der heutigen Zeit in Deutschland, dass jemand sein Kind bringt und sagt, hier, bitteschön, hast du es. Es soll bei dir aufwachsen. Aber Eli ist jetzt in dieser Situation, aber wir lesen hier nichts von irgendwelchen Widerworten von Eli. Wir lesen hier auch nicht, dass Eli mit Gott hadert. Wir lesen noch nicht mal, dass Eli das irgendwie komisch findet. Also dazu sagt uns die Bibel zumindest nichts. Eli nimmt diese Berufung an und ich denke auch, Eli ist hier stark von Gott geführt worden, weil er schon in der Situation, als Hannah betet, zu Hannah sagt, Gott wird dir diesen Wunsch erfüllen. Ne? Also, wenn ich jemanden sehe, der für etwas aufrichtig betet, würde ich zu dieser Person auch sagen, Gott hat dein Gebet gehört. Gott hat dein Gebet auf jeden Fall gehört und du hast das Richtige getan, indem du zu Gott gebetet hast. Ich würde dieser Person aber vermutlich nicht versprechen, dass Gott dieser Person genau diesen spezifischen Wunsch erfüllen wird, weil es ja nicht immer so ist. Aber Eli wusste das offenbar. Eli sagt, geh hin in Frieden, Gott wird dir deinen Wunsch erfüllen. Er hat diese Gewissheit darüber und er nimmt damit auch diese Berufung an, ja, dass er jetzt dieses Kind anvertraut bekommen hat. Und wer ein bisschen sich näher mit Eli beschäftigen will, lest mal die ersten Kapitel vom 1. Samuel-Buch, dann erfahrt ihr auch, was Eli für eine schwere Geschichte hinter sich hat. Seine eigenen Kinder waren nämlich Gott absolut ungehorsam und haben dafür gesorgt, dass auf Eli ja, wie eine Art Fluch lastet, dass Gott gesagt hat, dein Geschlecht werde ich ausrotten sozusagen. Es soll niemand von deinen Nachkommen alt werden, die werden alle jung sterben, deine beiden Söhne werden gleichzeitig sterben. Und genauso passiert es auch und Eli hat wirklich kein leichtes Leben, aber Eli ist gehorsam hier. Er nimmt seine Berufung an, er hört auf Gott. Und was ich super cool finde, es ist eine super starke Reaktion, finde ich, wie Eli reagiert, als er merkt, ich glaube, Gott spricht mit Samuel. Was macht er? Er sagt nicht zu Samuel, das war Gott, jetzt lernst du Gottes Stimme kennen und hör mal schön auf ihn, sondern Eli schickt Samuel wieder weg und lässt ihn das selber erfahren. Er sagt ihm aber, wenn du das nächste Mal diese Stimme hörst, dann antworte und sag, ja, dein Knecht, Herr, hört dich. Und das finde ich so einen tollen Ratschlag. Das finde ich so eine super Antwort. Weil Samuel, nicht von Eli, von dem Erwachsenen, der ihn großzieht, auf den man sowieso immer hören muss, einfach eine Tatsache erklärt bekommt und dann weiß er, es ist jetzt so und entweder glaubt er das oder nicht, sondern Eli gibt ihm etwas mit auf den Weg, aber er lässt ihn selber erfahren, wer das ist, der da mit ihm spricht. Und er nimmt damit auch Gott nicht die Zügel aus der Hand und er nimmt auch nichts vorweg, was Gott vielleicht erst noch offenbaren möchte. Eli nimmt damit Gott nichts weg, weil Eli sagt, okay, wenn das wirklich Gott war, der zu ihm gesprochen hat, dann kann er das auch wieder tun und dann kann sich Gott auch selber zu erkennen geben. Und das ist auch mit den Kindern heute so. Wenn Gott eure Kinder führen möchte, es kommt ja in der Regel nicht einfach ein Buch vom Himmel gefallen, in dem alles steht, was jetzt euer Kind betrifft, wie Gott dieses Kind genau führen möchte. Aber Gott wird das Leben eurer Kinder leiten. Ihr habt heute Morgen eure Kinder, ihr lieben Eltern, die ihr vorne stand, Gottes Segen unterstellt. Das heißt, Gott weiß, was er mit diesen Kindern anfangen wird. Und Gott wird sich diesen Kindern zu erkennen geben, wenn sie sich öffnen. Gott wird diese Kinder führen. Jedes Kind individuell, es ist mit jedem Kind anders. Und eure Kinder werden vielleicht nicht eine akustische Stimme von Gott hören, aber Gottes Führung auf die verschiedensten Arten erfahren. Und das macht Gott immer. Gott führt jeden einzelnen Menschen, wenn wir uns dafür öffnen. Und das will Gott hier auch mit Samuel tun. Und Eli weiß das. Und Eli lässt Gott machen. Eli weiß, wenn Gott sich Samuel zu erkennen geben möchte, dann kann Gott das machen. Dann brauche ich hier nicht Mittler spielen und genau zu erklären, wo die Stimme jetzt herkam und was die Stimme als nächstes sagen wird und wie Samuel sich zu verhalten hat. Das kann Gott alles selber machen. Und das finde ich sehr bezeichnend an der Rolle Elis hier. Und davon kann man sich eine ordentliche Scheibe abschneiden, denke ich. Bei allen Fragen, mit denen die Kinder so kommen, dass man, wenn möglich, den Kindern was mit auf den Weg gibt, sodass sie selber Gott erfahren können, dass sie sich selber dafür öffnen. Ich denke, das ist das Wertvollste. Das ist viel wertvoller, als alle biblischen Geschichten haarklein zu erklären. Wann immer man die Chance hat, auf irgendeine Weise einem Kind etwas mitzugeben, sodass das Kind selber Gott erfahren kann und sich für Gott öffnet, dann ist das, denke ich, das Beste, was du tun kannst. Und zu guter Letzt akzeptiert Eli auch, was Gott durch Samuel tut. Wenn ihr nämlich weiter lest in diesem Kapitel, dann erfahrt ihr, dass das Erste, was Samuel von Gott direkt gesagt bekommt, schlechte Nachrichten für Eli sind. Nämlich, dass diese Verheißung, die von Gott schon angekündigt wird, dass seine Söhne sterben werden und dass seine Familienlinie, dass da kein Segen mehr drauf liegt, weil seine Söhne so ungehorsam waren. Das wird Gott jetzt erfüllen, diese Verheißung. Das heißt, es sind schlechte Nachrichten für Eli und Samuel soll die überbringen. Und dann lesen wir aber in Vers 18 von Kapitel 3, da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, also Eli, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Und das war eine ganz bittere Pille, die Eli hier schlucken musste. Lest das mal zu Hause. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, das alles gemeinsam zu lesen. Aber lest das mal zu Hause. Samuel hat richtig Angst gehabt, Eli das zu sagen, was Gott zu ihm gesagt hat, weil das ja so schlechte Nachrichten waren. Und Samuel hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass Eli sauer wird über diese schlechten Nachrichten und dass er Ärger kriegt als Überbringer. Und Eli fordert das von Samuel, dass er ihm das sagt. Und nachdem Eli diese wirklich schlechten Nachrichten gehört hat, sagt er, okay, es ist aber der Herr. Der Herr hat das gesagt. Es ist nicht irgendjemand. Und was der Herr sagt, das soll geschehen. Der Herr soll tun, wie es ihm wohl gefällt. Und das ist eine starke Reaktion, die wir, glaube ich, auch nicht immer schaffen. Das schaffen wir nicht immer, auf Anhieb so eine Reaktion zu erbringen, wenn uns im Leben etwas geschieht, was uns überhaupt nicht gefällt. Und wenn etwas Schlimmes vielleicht in unserem Leben kommt, wo wir fragen, Gott, warum lässt du sowas zu? Warum machst du das mit mir? Aber es ist der Herr. Und Eli sagt, es ist der Herr. Und ich lasse den Herrn machen. Ich möchte euch ein kleines Stück von einer Geschichte vorlesen. Hier geht es auch um einen kleinen Jungen, der aber jetzt kein kleiner Junge mehr ist, auf diesem Foto und der jetzt auch schon lange tot ist. Dieser Mann heißt George Washington Kava. Und Jenny und ich haben dieses Buch gelesen, kürzlich, weil sie auch eine Arbeit darüber geschrieben hat und hat mir dann das Buch geschenkt, damit ich es ihr vorlese. Und so hatten wir beide was davon. Das gibt es nämlich nur noch auf Deutsch, ist eigentlich auf Englisch. Und das Englische ist schon lange vergriffen und die antiquarische Ausgabe kostet $900. Und wir sind so gesegnet in Deutschland, dass wir in Deutschland immer noch eine deutsche Übersetzung haben, die du einfach für, weiß nicht, 10 € ganz normal bestellen kannst. Und die englischsprachigen kommen nicht dran an diese Texte. Also es ist eine unfassbar tolle Geschichte. Wer möchte, kommt mal nachher auf mich zu. Dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen. Und es geht hier über ein kleines Kind, was nur Schlimmes erfahren hat, was in der Sklaverei aufgewachsen ist, was gestohlen wurde mit seinen Geschwistern von der leiblichen Mutter. Die sind alle umgebracht worden. Aber weil das kleine Kind so schwach war, hat man es einfach irgendwo irgendwelchen Leuten in irgendeinem Dorf dann gegeben, weil man konnte das nicht mal mehr verkaufen. Dieses Kind wäre fast gestorben, hat alle möglichen körperlichen Schäden davon getragen, aber ist hochintelligent und gibt nicht auf. Und es geht um ein kleines Kind, 1860 ungefähr in den Südstaaten von den USA, was in dieser Zeit aufwächst, aber so wissbegierig ist, dass es nur eins möchte, und das ist, zur Schule zu gehen und zu lernen, vor allem über die Natur, über die Pflanzen. Und dieser Mann hat später Großes vollbracht, ist ein großer Professor geworden, weltberühmt, der ganz viele Dinge in den Naturwissenschaften erkannt und hervorgebracht hat. Und er ist ein gläubiger Mann geworden. Und ich lese jetzt einen kurzen Abschnitt, als er noch ein kleines Kind ist und er möchte zur Schule gehen, aber weil es in seinem Ort keine Schule gibt, geht er durch die Gegend alleine und sucht sich irgendwelche Familien, bei denen er wohnen kann, in einem Ort, wo es eine Schule gibt. Arbeitet irgendwie für diese Familien als kleines Kind, damit er dann dort zur Schule gehen kann. Eine Familie hat sich erbarmt und ihn aufgenommen, ein christliches Ehepaar. Die Frau heißt Maria und ich lese euch einen kleinen Abschnitt. Am Abend, als Maria im einzigen Raum des Hauses einen Schlafplatz mit Vorhängen abteilte, versuchte George noch einmal seine Dankbarkeit auszudrücken, also dass sie ihn aufgenommen hatten. Ich habe riesiges Glück gehabt, dass ich mich gerade auf diesen Hof gesetzt habe. Maria unterbrach ihre Arbeit. Mit Glück hat das nichts zu tun, mein Junge, sagte sie bestimmt. Gott hat dich hergeführt. Er hat eine Aufgabe für dich und will, dass Andrew und ich dir dabei helfen. Ja, Ma'am, flüsterte George. Er hatte bisher nur ganz vage Vorstellungen von der Rolle, die Gott in dieser Welt spielte. Aber er war in das richtige Haus gekommen, um mehr darüber zu erfahren. Nach Maria Watkins schlichtem und schnörkellosem Glauben war Gott überall. Er hatte einen Plan für jedes seiner Kinder. Nichts ließ er zufällig geschehen. Diese Wahrheit gehörte bald auch zu Georges unerschütterlicher Überzeugung. Und etwas später, als die Familie ihn das erste Mal zur Kirche mitnimmt, steht hier, ihm war ein bisschen mulmig zumute, weil er keine Ahnung davon hatte, was im Innern einer Kirche vor sich ging. Aber nach den düsteren Andeutungen, die Moses Carver, also das ist ein Landwirt, bei dem er aufgewachsen ist, gemacht hatte, rechnete er mit geheimnisvollen Beschwörungen, vielleicht sogar mit einem Menschenopfer. Jemand musste neben Pastor Givens stehen und die Bibeltexte vorlesen. Aber als dann die kleine Gemeinde ihre Choräle sang, ließ die Musik alle Angst in Georges Bauch zerfließen. Und als Pastor Givens anfing, von der Liebe und Fürsorge Gottes für alle seine Kinder zu sprechen, für jedes einzelne von ihnen, die hier gespannt und voller Hoffnung unter dem Blechdach saßen, war es George, als würde die Sonne mit einem Mal stärker scheinen und ihn in ihre Wärme einhüllen. Am liebsten hätte er vor Freude geweint. So ein merkwürdiges Gefühl war in ihm geweckt. Dieses Gefühl war immer da, wenn er sonntags mit Andrew und Maria zur Kirche ging und auch später, sobald er ein Gotteshaus betrat. Ich habe ein paar Mal geheult bei dem Buch. Deswegen lese ich bestimmte Stellen hier auch nicht vor, das könnt ihr selber machen. Aber das ist so ergreifend. Später bekommt er eine Bibel geschenkt, eine alte, abgegriffene Lederbibel, und er liest so viel da drin, dass er einen Großteil der 5 Bücher Mose auswendig kann und hat diese Bibel bis zu seinem Todestag benutzt. Jeden einzelnen Tag. Und dieser kindliche Glaube hat viel damit zu tun, wie er von diesem Ehepaar geprägt wurde und was er erfahren hat als erstes über Gott. Und ich bin mir sicher, nicht jeder Gottesdienst, in den er gegangen ist, hat immer nur von der Liebe Gottes gesprochen und hat immer nur vom Schönen gesprochen und von den einfachen Dingen. Und ich weiß auch aus seiner Biografie, dass er später mit so vielen Leuten negativ konfrontiert wurde und mit so vielen Leuten Stress hatte, auch mit vielen Christen, dass er bestimmt nicht nur Positives erfahren hat. Und trotzdem hat er am Ende seines Lebens gesagt, dieses Gefühl hatte ich für mein ganzes Leben immer, wenn ich in eine Kirche gegangen bin. Dass mir die Sonne ins Herz scheint, dass ich wusste, Gott liebt mich. Dieses Gefühl, was ihn damals als erstes geprägt hat, das hat er sein Leben lang nicht verloren. Und das finde ich so eine schöne Geschichte dafür, wie du lernen kannst, Gottes Stimme zu hören. Und wie man als Erwachsener dazu beitragen kann. Mit so einer simplen Wahrheit, und das war ein sehr einfaches Ehepaar, bei dem er da gewohnt hat. Aber wenn du einem Kind mitgibst, dass Gott es lieb hat und dass Gott für jedes Kind einen Plan hat und sich um jedes Kind kümmert, dann hast du so einen wichtigen Grundstein gelegt dafür, dass das Kind diese Gottesliebe auch erkennt, weil das Kind wird euch das glauben. Ja? Kleine Kinder sind dafür grundsätzlich offen, bin ich überzeugt von. Wenn die noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, sind die dafür offen. Und die werden euch das glauben, wenn ihr das euren Kindern sagt. Gott liebt dich und Gott hat einen Plan für dich. Und dann hast du eine Tür geöffnet, damit dieses Kind Gottes Stimme hören kann. Und dafür ist es nie zu früh. Das ist so eine einfache Wahrheit, die dieser George Carver hier erfahren hat. Und so funktioniert das auch. Mit Samuels Bereitschaft habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil wir lesen erstens hier in diesem Kapitel noch nicht so viel von seinem eigenen Zutun und zum anderen ist es ein kleines Kind. Und ich habe dann viel darüber nachgedacht und ich dachte, mit der Bereitschaft ist das so eine Sache. Kleine Kinder haben die Bereitschaft eigentlich immer, dachte ich so bei mir. Ich habe überlegt, welches kleine Kind ich kenne, was eine irgendwie, also in einem jungen Alter, eine besondere Bereitschaft hat, irgendwie Gott zu hören. Und dann ist mir aufgefallen, die kleineren Kinder, die haben eigentlich immer ein offenes Ohr dafür. Solange die noch keine schlechte Erfahrung gemacht haben und solange denen von Eltern oder irgendwem noch nichts anderes eingeredet wurde, sind Kinder eigentlich grundsätzlich offen für Gottes Wort. Das ist irgendwie meine Überzeugung. Das habe ich nicht aus der Bibel direkt, aber ich glaube, das ist so. Kleine Kinder sind dafür grundsätzlich offen und die grundsätzliche Bereitschaft ist da. Und das ist so ein toller, fruchtbarer Boden, in den die Erwachsenen dann pflanzen können, weil ein Kind hat dieses offene Herz und hat diese Bereitschaft. Und ich glaube, die hatte auch Samuel, weil er ist im jungen Alter damit aufgewachsen. Für ihn war das ganz selbstverständlich. Für ihn war das auch nicht irgendwie komisch, Gottes Stimme zu hören. Und er scheint es auch nicht groß hinterfragt zu haben, weil er ein kleines Kind ist und diesen kindlichen Glauben hat. Und das finde ich ganz großartig. Und bei Samuels Bereitschaft habe ich einfach aufgeschrieben, dass er empfänglich ist für Gottes Stimme. Und ich glaube, das war auch mehr ein Ist-Zustand. Ich glaube, darauf musste er sich nicht selber großartig vorbereiten, weil er hatte grundsätzlich einfach diese Offenheit als kleines Kind. Und er hat das vielleicht auch bei Eli gesehen, dass Eli mit Gott spricht oder betet, dass Eli eine Beziehung zu Gott hat und Eli hat ihm das vielleicht auch mitgegeben, wahrscheinlich. Hat er ihm das mitgegeben? Und er ist empfänglich für Gottes Stimme. Das ist trotzdem ein wichtiger Punkt für uns alle, dass wir empfänglich für Gottes Stimme bleiben. Weil manchmal hinterfragen wir so viel oder manchmal haben wir schon so viel gelernt, dass unser Wissen vielleicht irgendwie dagegen arbeitet, weil wir denken, nein, das kann doch nicht sein und ach, will Gott mich da jetzt wirklich führen? Das sollte ich vielleicht erst nochmal prüfen und alles abwägen. Und das ist manchmal auch nicht verkehrt. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft, dass Gott überhaupt zu uns sprechen kann, dass wir empfänglich für Gottes Wort sind, das können wir hier auf jeden Fall von Samuel lernen. Und auch den kindlichen Glauben. Ich glaube, ein riesengroßer Segen, wahrscheinlich der größte Segen, den man als Kind erfahren kann, ist, wenn man schon ganz früh einen kindlichen Glauben lernt. Weil dann ist dieser kindliche Glaube natürlich, weil du ja ein Kind bist. Man kann diesen kindlichen Glauben auch später noch lernen. Ich bin auch erst spät zum Glauben gekommen als Teenager. Und man kann das auch später noch lernen, es ist dann aber schwieriger. Und man muss sich immer wieder das von den Kindern abgucken, glaube ich. Das hat ja auch Jesus zu den Leuten gesagt. Lass die Kinder zu mir kommen, guck mal, was die für einen kindlichen Glauben haben. Und es gibt gerade im Neuen Testament so viele Stellen in der Bibel, wo auf diesen kindlichen Glauben hingewiesen wird, dass wir den auch haben sollen. Und dieser kindliche Glaube, der ist für ein Kind ganz natürlich. Und wenn ein Kind den schon früh lernt, dann wird das Kind schon früh damit geprägt. Und ich glaube, dann verliert man diesen kindlichen Glauben auch nicht so schnell. So wie dieser George Washington Carver, der ist eigentlich, bis er alt war, so wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, der ist eigentlich, bis er alt war, ist er im Glauben dieses kleine Kind geblieben. Und er wusste am Ende so viel, aber er hat diesen kindlichen Glauben hat er nie verloren bis zum Ende. Und das wünsche ich mir so sehr für alle Leute, dass wir diesen kindlichen Glauben einfach immer haben. Und wir sind auch alle immer noch Kinder, ne? Wir sind alle Gottes Kinder. Und Männer sind sowieso für immer Kinder. Spielzeuge werden nur teurer irgendwann. Aber wir alle haben dieses Kind in uns und wir alle können auch diesen kindlichen Glauben uns bei den Kindern abgucken. Und unsere Kinder einfach schon früh, unseren Kindern das schon früh mit auf den Weg geben. Ja? Ein paar Wahrheiten über Gott, dass Gott dich liebt, dass Gott für jeden einen Plan hat und Gott wird zu diesem Kind sprechen können und das Kind wird Gottes Stimme auch erkennen. Und letztendlich betet und reflektiert er auch. Das lest ihr später in Samuel, wenn Samuel älter wird und er wird Richter, er wird ein großer Führer und Verantwortlicher für das Volk. Immer, wenn eine schwierige Situation kommt, immer, lest mal zu Hause das erste Samuel-Buch durch. Samuel geht zu Gott und betet. Und er reflektiert über das, was das Volk ihm sagt. Er handelt nicht sofort aus einer Reaktion heraus, er handelt nicht sofort aus einem irgendwie Reflex heraus. Er reflektiert und geht zu Gott und spricht mit Gott darüber. Und in einigen Bibelstellen heißt es, dass Samuel zu Gott schreit, weil das Volk in Bedrängnis geraten ist. Und das Volk sagt zu Samuel, wir schreien doch zu Gott, warum hört er uns nicht? Und Samuel geht zu Gott und er schreit zu Gott und er sagt, Gott, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Führung. Samuel macht das immer. Und das können wir von ihm lernen. Und das ist so eine wichtige Sache. Und ich habe versucht, das für euch ein bisschen zusammenzufassen, was wir von all diesen drei Personen lernen. Und ich hoffe, jeder kann sich irgendwie zu einer dieser drei Personen oder vielleicht auch zu mehreren davon ein bisschen zugehörig fühlen. Und ich glaube, diese drei kombiniert, was wir hier lernen, wie die gemeinsam zusammenarbeiten, dass jemand Gottes Stimme hört, dass Samuel Gottes Stimme hört, das habe ich hier mal versucht, so dass ihr euch diese gelb markierten Sachen vielleicht ein bisschen festhalten könnt. Gesegnet ist, wer die Bereitschaft hat, empfänglich für Gottes Reden zu sein, Gottes Geschenk eben auch als Geschenk zu erkennen, ihm das Geschenk zur Verfügung zu stellen, ihm zu danken und zu beten, Gottes Handeln dann auch anzunehmen, einen kindlichen Glauben zu lernen, geduldig zu sein, und zu lernen, also immer dazu zu lernen. Ja? Diese Lernbegierigkeit, die er hatte, die schadet nicht. Ja? Dass ihr immer offen seid, Neues zu lernen. Also ihr müsst euch nicht diesen ellenlangen Satz merken, das sind ja einzelne Punkte. Aber das, was ich gelb gemacht habe, das ist das, was ich für mich aus diesem Kapitel oder ein bisschen aus Kapitel 1 und Kapitel 3 aus dem Samuel-Buch herausziehen kann. Und ich finde das ganz großartig. Vielleicht findet ihr noch mehr Dinge, die ihr euch für euch rausnehmen könnt. Aber all das ist jetzt von Seiten der Erwachsenen, von Seiten der Kinder in der Beziehung zueinander und in der Beziehung von beiden zu Gott. Also die Erwachsenen in der Beziehung zu Gott, die Kinder in der Beziehung zu Gott und Erwachsene und Kinder in der Beziehung miteinander. Ja, versteht ihr? Alles das sind Aspekte, die dazu beigetragen haben, enorm dazu beigetragen haben, dass jemand Gottes Stimme hört, Gottes Stimme erkennt, Gottes Stimme folgt und Gott das ganz reich segnet. Und das wünsche ich euch Kindern, allen, euch Eltern, euch anderen Erwachsenen, die Kinder erziehen oder die Kinder prägen, die mit Kindern zu tun haben. Und das wünsche ich uns auch allen in unserer Beziehung mit Gott. Das wollte ich euch gerne heute Morgen mit auf den Weg geben. Lest mal ein bisschen weiter hier drin. Und wenn ihr wollt, bestellt euch dieses Buch. Es ist echt toll. Und ich wünsche euch Gottes Segen beim Umsetzen dieser Dinge. Gottes Segen euch und euren Kindern.